NDR Info. Echo des Tages.
Und dazu begrüßt sie Beate Hinrichs mit diesen Themen. Der mutmaßlich rechtsextreme Franco A. bringt Verteidigungsministerin von der Leyen weiter in Erklärungsnot. Heute hat der Bundestag darüber debattiert. Auch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge muss zum Fall Franco A. heute Fehler eingestehen. Und Russlands Präsident Putin greift in die möglichen Russland-Verbindungen der Trump-Regierung ein. Und die deutsche Fußballliga muss den Polizeieinsatz für Hochrisikospiele dem Land Bremen nicht aus eigener Tasche zahlen. Dazu auch unser Kommentar. Wie viele Andenken an die Wehrmacht werden in Kasernen der Bundeswehr zur Schau gestellt? Wie viele Rechtsextremisten gibt es in der Truppe? Diese Fragen werden gestellt, seit Oberleutnant Franco A. wegen Terrorverdacht verhaftet worden ist. Und um sie zumindest ansatzweise beantworten zu können, hatte Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen angeordnet, dass die Kasernen durchsucht würden. Heute hat sie dem Verteidigungsausschuss des Bundestages das Ergebnis präsentiert und am Nachmittag hat auch der Bundestag über das Thema debattiert. Aus Berlin Christina Nagel.
Ursula von der Leyen versuchte, sich ihre Betroffenheit nicht anmerken zu lassen. Mit stoischer Miene folgte sie der Debatte über rechtsextreme Strukturen in der Bundeswehr, die in weiten Teilen eher einer Generalabrechnung glich. Sie trage, so der SPD-Verteidigungsexperte Rainer Arnold, nicht nur politische, sondern auch persönliche Verantwortung. Sie habe im Umgang mit allen Problemen, die zuletzt zutage gekommen seien, Maß und Mitte verloren.
Von unanständigen Vorgehensweisen in Pfullendorf bis zu rechtsradikalen Vorgängen. Und deshalb, Frau Ministerin, sind Sie kein Vorbild für Soldaten.
Scharfe Kritik auch von der Linken. Ein relevanter Teil der Bundeswehr erklärte die verteidigungspolitische Sprecherin, Christine Buchholz, habe ein Problem mit der extremen Rechten. Von der Leyen habe dieses Problem jahrelang und systematisch kleingeredet. Die Verteidigungsministerin legte Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter nach, habe über Jahre weggeschaut und den inneren Zustand der Bundeswehr sträflich vernachlässigt.
Ihre Bilanz, Frau von der Leyen, ist eine Bilanz des Scheiterns. Sie und Ihre Partei stellen ein Sicherheitsrisiko dar. Vielen Dank.
Höhnisches Gelächter von Seiten der Union. Das sei wohl die Panik nach der NRW-Wahl, nichts anderes als Wahlkampfgetöse. Er würde gerne wissen, so der CSU-Verteidigungsexperte Florian Hahn, wie groß der Grad der Empörung im Parlament gewesen wäre, wenn die Verteidigungsministerin nicht die jetzt kritisierten Schritte unternommen hätte.
Ihr deswegen Show zu unterstellen, muss ich sagen, ist wirklich zynisch.
Es gehe ihr, betonte die Verteidigungsministerin heute wieder und wieder, um Aufklärung.
Pauschalverdacht gegen die Truppe geht gar nicht, dem stimme ich zu. Alles Einzelfälle, wir können weitermachen wie bisher, das wäre grundfalsch.
Deshalb unterstütze sie die Ermittlungen des Generalbundesanwaltes im Fall Franco A. Deshalb gäbe es Nachforschungen auch innerhalb der Bundeswehr. Und eben auch die Suche in den Kasernen nach weiteren Wehrmachtsdevotionalien, Debatten über innere Führung und den Umgang mit Traditionen. Rechtsextremisten, betonte von der Leyen, hätten in der Bundeswehr nichts verloren. Bei den Durchsuchungen waren weitere Wehrmachtsandenken gefunden worden, 41, wie der SPD-Verteidigungsexperte Arnold nach der Sitzung des zuständigen Ausschusses mitteilte.
Vom Modellflugzeug aus der Wehrmacht bis einer ziemlich dämlichen und unsäglichen aktuellen Medaille.
Mit einer genauen Einordnung der Funde taten sich die Abgeordneten heute schwer. Sie bemängelten, dass auch nach dem 2,5-stündigen Gespräch mit der Verteidigungsministerin viele Fragen offen geblieben seien. Dass die Ministerin von einer guten Debatte gesprochen hatte, konterte die grüne Verteidigungsexpertin Agnieszka Brugger kurz und knapp.
Dann war sie wahrscheinlich nicht im gleichen Raum wie ich.
Kritische Fragen habe von der Leyen nicht beantwortet, sondern weggelächelt. Offiziell bestätigt hat die Verteidigungsministerin heute nur eines, dass gegen zwei frühere Vorgesetzte des Terrorverdächtigen Franco A. Disziplinarermittlungen eingeleitet wurden.
Aus Berlin war das Christina Nagel. Bundeswehrsoldat Franco A. hatte mutmaßlich ja nicht nur einen rechtsterroristischen Anschlag geplant, er wollte ihn auch Flüchtlingen in die Schuhe schieben und hat sich deswegen als syrischer Asylbewerber registrieren lassen, ganz ordentlich beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Seitdem steht auch das Amt in der Kritik und die Behördenchefin musste heute Fehler einräumen im Innenausschuss. Aus Berlin, Volker Schaffranke.
Jutta Kort leitet seit nicht mal einem halben Jahr das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, kurz BAMF, und hat bereits den ersten handfesten Skandal an ihrem Stuhl kleben. Der Fall Franco A. 80 Minuten dauerte die Befragung durch die BAMF-Mitarbeiter. Der Bundeswehrsoldat gab sich als syrischer Flüchtling aus, sprach aber kein Wort Arabisch. Am Ende erhielt er einen Schutzstatus, bekam Asylleistungen. Jutta Kort musste heute nach einer intensiven Befragung im Bundestagsinnenausschuss zerknirscht einräumen. Im Fall Franco A. wurden gravierende Fehler gemacht.
In allen Verfahrensschritten, von der Antragstellung über die Anhörung bis hin zur Entscheidung. Man kann sagen, es hat hier unser Qualitätssicherungssystem versagt.
Ein manipulatives Verhalten konnte aber bisher nicht festgestellt werden, so die Behördenchefin. Soll heißen, der Bundeswehrsoldat hatte nach bisherigen Informationen keine Unterstützer im BAMF. Eine erste Konsequenz aus dem Fall: die beteiligten Dolmetscher sind für weitere Einsätze gesperrt worden. Außerdem findet eine groß angelegte Stichprobenaktion statt. 2000 positive Asylentscheidungen von Syrern und Afghanen von Januar 2016 bis April 2017 werden erneut ausgewertet. Armin Schuster von der CDU sieht in erster Linie die Fehler beim Bundesamt, ist aber auch selbstkritisch. Waren es doch gerade die Abgeordneten, die das BAMF zu schnelleren Verfahren gedrängt hatten.
Der politische, auch der mediale Druck, den wir ausgeübt haben aufs Bundesamt für Migration, möglichst viele Fälle möglichst schnell zu entscheiden. Da war Sicherheit an zweiter Stelle gestanden und das kann nicht sein.
Schusters Fazit:
Schnelligkeit im Asylverfahren ist nicht hilfreich für Sicherheit.
Die Grüne Irene Mihalitsch beklagt, dass der rechtsextreme Hintergrund bei Franco A. immer weniger im Fokus steht. Es müsse dringend geklärt werden, ob in der rechten Szene gezielt Anschläge geplant wurden, um sie Geflüchteten in die Schuhe zu schieben.
Offensichtlich hat es hier eine rechtsterroristische Gruppe gegeben, die vorhatte, den Bundespräsidenten zu töten. Und wenn dann auf die Art und Weise so mit dem Fall umgegangen wird, dann kann man hier tatsächlich von einem hohen Sicherheitsrisiko sprechen, dem nicht in angemessener Art und Weise begegnet wird.
Ende Mai will das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge weitere Details rund um den Fall Franco A. vorstellen.
US-Präsident Donald Trump steht mittlerweile unter politischem Dauerbeschuss, weil immer undurchsichtiger wird, wie er im Zusammenhang einer möglichen Russland-Connection von Mitgliedern seiner Administration wirklich gehandelt hat. Hat er tatsächlich dem russischen Außenminister Sergej Lavrov gegenüber Geheimdienstinformationen über die Terrormiliz Islamischer Staat ausgeplaudert? Kreml-Chef Wladimir Putin höchst selbst hat sich heute überraschend dazu geäußert. Aus Moskau, Markus Sambale.
Rund 9000 Kilometer Luftlinie östlich von Washington in der russischen Schwarzmeerstadt Sotschi. Auf einer Pressekonferenz fragten Journalisten dort den russischen Präsidenten, was der von der neuesten Kontroverse in den USA um Donald Trump hält. Und Wladimir Putin sagte: Wir sehen, dass sich in den Vereinigten Staaten eine politische Schizophrenie entwickelt. Nur so kann ich die Äußerungen erklären. Der amtierende US-Präsident habe irgendwelche geheimen Angaben an Sergej Lavrov weitergegeben. Mit ironischem Unterton sprach Putin weiter. Er sagte, ganz offensichtlich nicht ernst gemeint: Übrigens hatte ich heute mit Lavrov ein Gespräch zu diesem Thema. Ich fürchte, ich muss ihm eine Rüge erteilen, denn er hat diese Geheimnisse weder an mich noch an unsere Geheimdienste weitergegeben. Das war sehr schlecht von ihm. Gelächter im Publikum. Auch der anwesende Sergej Lavrov zeigte sich erheitert und lachte. So also reagierte die russische Führung heute auf die jüngste Debatte in den USA, die dort mancher als möglichen Auslöser einer Staatsaffäre sieht. Nach Medienberichten soll US-Präsident Trump bei dem Treffen mit Russlands Außenminister Lavrov in der vergangenen Woche sensible Geheimdiensterkenntnisse über einen Anschlagsplan der Terrormiliz IS erwähnt haben. Kritiker in den USA werfen Trump vor, damit Quellen eines befreundeten Geheimdienstes gefährdet zu haben. Schon gestern hatte der Kreml die Berichte als Unsinn zurückgewiesen. Heute schickte Wladimir Putin dann von Sotschi aus noch ein ungewöhnliches Hilfsangebot nach Washington. Wenn es die US-Regierung für möglich hält, dann sind wir bereit, eine Aufzeichnung von Lavrovs Gespräch mit Trump an den Senat und den Kongress der USA zu übergeben. Natürlich nur, wenn die amerikanische Regierung das möchte. Eine Aufzeichnung? Der Begriff sorgte zunächst für Verwirrung. Existiert etwa eine Tonaufnahme von dem Treffen, fragten sich einige Journalisten. Nein, stellte ein russischer Präsidentenberater anschließend klar. Gemeint sei kein Audiomitschnitt, es gehe um schriftliche Notizen, wie sie von Protokollanten bei solchen Gesprächen üblicherweise angefertigt würden.
Jahrelang hat es zwischen Brüssel und Berlin Streit um die deutsche Pkw-Maut gegeben. Die EU hatte bemängelt, dass ausländische Fahrer diskriminiert würden, weil Fahrzeughalter aus Deutschland die Gebühr über die Kfz-Steuer erstattet bekommen. Die Bundesregierung hatte nachgebessert und jetzt ist der Streit auch offiziell beigelegt, hat die EU-Kommission mitgeteilt. Allerdings sind nicht alle Abgeordneten des Europaparlaments damit einverstanden. Aus Straßburg, Sebastian Schöbel.
Das Europaparlament wurde von der Mautentscheidung der Kommission überrascht. Nicht einmal Fachpolitiker, die sich in den vergangenen Wochen und Monaten damit beschäftigt haben, hatten geahnt, dass das Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland genau heute beendet werden würde. Angelika Niebler ist dennoch zufrieden. Die Änderungen der Bundesregierung am Gesetz seien von der Kommission akzeptiert worden. Die CSU-Europapolitikerin hält es nun genauso wie ihr Parteichef Horst Seehofer. Haken dran machen, Projekt erledigt.
Ich finde es sehr gut, dass wir jetzt Klarheit haben.
Das sehen allerdings einige Parteifreunde von Niebler ganz anders. Pascal Arimont, Christsozialer aus Belgien, sitzt im Europaparlament in der gleichen Fraktion wie CDU und CSU. Die Änderungen am deutschen Mautgesetz, vor allem der Wechsel von der ursprünglichen 1:1 Rückerstattung der Mautgebühr hin zu einer Rückzahlung auf Basis der Umweltverträglichkeit des Autos, ändere gar nichts, meint Arimont.
Dieses diskriminierende Element wird dadurch eingeführt, dass Deutschland dem deutschen Bürger, der in Deutschland Autos fährt, halt eben die Steuer zurückerstattet. Auch wenn sie dann anders gestaffelt ist, auch wenn sie vielleicht mit einer Umweltkomponente versehen ist, aber er kriegt sie zurück. Und das kriegt der, der aus dem Ausland nach Deutschland reinfährt, eben nicht. Und dementsprechend halte ich das für diskriminierend.
Nun müsse der Europäische Gerichtshof entscheiden, sagt Arimont. Was der wohl auch tun wird, Österreich hat bereits eine Klage angekündigt. Gut so, meint der grünen Verkehrsexperte im Europaparlament Michael Kramer. Er rechnet fest damit, dass die Richter in Luxemburg die deutsche Maut noch kippen werden. Der Kommission wirft Kramer vor, nie auf die Forderung des Europaparlaments reagiert zu haben, sich in Sachen Maut zu erklären. Er vermutet, die Entscheidung gegen das Vertragsverletzungsverfahren sei ein Wahlkampfgeschenk für die Union vom christdemokratischen Kommissionschef Jean-Claude Juncker und seinem Stabschef Martin Selmayr.
Dass die Kommission das gemacht hat, war die alleinige Initiative von Juncker und Selmayr gegen die Kommissarin. Die wollte das ja machen. Sie muss jetzt gute Miene zum bösen Spiel machen. Das war ein Deal, der mit Rechtsstaatlichkeit nichts, aber auch gar nichts zu tun hat. Das Europarecht wird geschändet.
Auch bei der Europa-SPD schütteln sie den Kopf über die Entscheidung der Kommission. Allerdings, in Brüssel hatten die Sozialdemokraten den Widerstand gegen die Maut unterstützt, in Berlin aber dafür gestimmt. Ismail Ertug, der verkehrspolitische Sprecher der SPD im Europaparlament, versucht zu erklären.
Bei uns ist es so, dass unsere Bundestagskollegen wissen, dass das ein großer Unsinn ist. Aber sie weisen natürlich zu Recht auch immer wieder darauf hin, dass im Koalitionsvertrag das seinerzeit entschieden worden ist. Wenn man es aus dieser Perspektive sieht, ist es nachvollziehbar. Aber für uns in Brüssel, die sich ja mit der Materie an sich beschäftigen, ist es schwierig zu verstehen.
Dass die Maut nun kommt, glaubt Ertug aber ohnehin nicht. Er setzt, genauso wie Grünen-Politiker Michael Kramer und der belgische Christsoziale Pascal Arimont, auf das Urteil des EuGH. Wenn Österreich klagt.
Wer viel fliegt, der kennt das. Geschäftsreisende und nicht nur die nutzen die Warte und die Flugzeug, um am Laptop zu arbeiten. Damit könnte jetzt für viele Schluss sein, denn US-Sicherheitsbehörden wollen das Verbot, einen Laptop im Handgepäck mitzunehmen, auf die EU-Staaten ausweiten. Für bestimmte Strecken aus dem Nahen Osten und Nordafrika gilt das schon. Darüber haben heute Vertreter der US-Regierung und der EU gesprochen. Aus Brüssel, Ralf Siener.
Das Treffen von Vertretern der Kommission und mehrerer EU-Innenministerien mit einem Team des US-Ministeriums für Heimatschutz in Brüssel diente vor allem dem Informationsaustausch. Die EU-Vertreter wollten wissen, warum ein Laptop-Verbot das Fliegen sicherer macht. Denn der US-Präsident hatte offenbar den russischen Außenminister Lavrov über die Laptop-Gefahren informiert, nicht aber seine europäischen Verbündeten. Angeblich haben Terroristen von Al-Qaida und des sogenannten Islamischen Staats explosives Material entwickelt, das in den Batterien von tragbaren Computern und iPads versteckt werden kann, ohne deren reguläre Funktionsfähigkeit zu behindern. Ein Hochfahren der Geräte bei der Flughafenkontrolle würde also nicht mehr unbedingt beweisen, dass die Laptops nicht explosiv sein können.
The conclusions of discussion will lead to the adoption of a common policy on that.
Man werde sicher zu einer gemeinsamen Einschätzung und gemeinsamen Schlussfolgerungen kommen, gab sich EU-Kommissar Avramopoulos optimistisch. Das Juncker-Team würde gerne den Laptop-Ban verhindern und weist auf die Brandgefahr hin, die in den Frachträumen von Flugzeugen entsteht, wenn sich dort Laptops mit kurzschlussgefährdeten Lithium-Ionen-Akkus stapeln. Ganz zu schweigen von dem Chaos und den Verspätungen, das an den Flughäfen der EU droht, wenn sich Geschäftsleute nicht von ihrem Laptop trennen wollen. Der Dachverband der Fluggesellschaften IATA warnt, dass bis zu 2500 Flüge pro Woche betroffen sind, wenn die USA für alle EU-Staaten und die Schweiz, Norwegen und Island einen Laptop-Ban verhängen. Mit dem heutigen Treffen in Brüssel versucht die EU-Kommission vor allem, Zeit zu gewinnen, damit sich die potenziell betroffenen Airlines und Flughäfen in der EU logistisch einstellen können auf ein mögliches Laptop-Verbot fürs Handgepäck bei Transatlantikflügen.
Wenn bei Fußballspielen die Fans randalieren oder randalieren könnten und wenn die Polizei deswegen zu einem besonders massiven Einsatz gezwungen ist, dann sollen doch die Clubs diesen Einsatz zahlen. Das fand das Bundesland Bremen und schickte einen Gebührenbescheid an die deutsche Fußballliga DFL. Die DFL klagte und das Verwaltungsgericht Bremen hat dem Verband heute Recht gegeben. Frage an meinen Kollegen Heiko Neugebauer in Bremen. Wie hat das Gericht denn das Urteil begründet?
Mit rein formaljuristischen Gründen, denn der Gebührenbescheid ist zwar aufgehoben, den der Bremer Senator, der Innensenator Ulrich Meurer an die DFL geschickt hatte. Grund dafür war das Nordderby im April 2015 zwischen Werder und dem HSV und da sind Polizei Mehrkosten in Höhe von 425.000 Euro ermittelt worden. Aber in welcher Art und Weise diese Kosten ermittelt wurden, das war dem Gericht eben nicht klar. Dort stand in nicht nachvollziehbarer, nicht rekapitulierbarer Art und Weise eben nicht ganz genau, was kostet der Einsatz einer Hundertschaft, die man vielleicht aus Hessen zur Unterstützung heranfordert, was kostet der Einsatz einer Reiterstaffel, wie lange sind die Polizisten im Einsatz, was heißt Hotelkosten im Einzelnen für wen und warum musste der überhaupt ins Hotel. Und diese ganzen Sachen zusammen haben eben dazu geführt, dass das Verwaltungsgericht in Bremen heute gesagt hat, dieser Gebührenbescheid ist so fehlerhaft erstellt, dass er einfach unwirksam erklärt wird, aufgehoben wird. Aber das heißt natürlich nicht, dass die ganze Angelegenheit jetzt tatsächlich damit auch endgültig vorbei ist.
Ist dieses Urteil rechtskräftig?
Nein, das Urteil ist nicht rechtskräftig. Beide Parteien hatten vorher schon angekündigt, für den Fall einer Niederlage in die Revision zu gehen. Aber die entscheidende juristische Frage ist ja, ob die Forderung des Bremer Innensenators auf einer rechtlich einwandfreien Grundlage basiert. Der Bremer Senat sagt, es gibt ein bremisches Gebühren- und Beitragsgesetz. Und das sieht vor, dass man Veranstalter dann zur Kasse bitten kann, wenn drei Kriterien erfüllt sind. Einmal muss die Veranstaltung profitorientiert sein, dann müssen mehr als 5.000 Menschen gleichzeitig zusammenkommen und es muss Gewalt erwartet werden. Und diese drei Kriterien sieht der Bremer Innensenator nach wie vor als erfüllt und er wird sich natürlich in seinem weiteren Weg nicht davon abbringen lassen, dass das Verwaltungsgericht jetzt gesagt hat, der Bescheid als solcher ist aber einfach zu fehlerhaft, um ihn hier durchwinken zu können. Es gibt aber auch auf Seiten der DFL, der Präsident Reinhard Raubal war heute in Bremen zu Gast, das Angebot an den Bremer Innensenator, sich zu Sondierungsgesprächen möglichst bald zu treffen, um vielleicht Mittel und Wege zu finden, das Ganze auch außergerichtlich irgendwie zu einer Einigung kommen zu lassen.
Aus Bremen war das Heiko Neugebauer und wir bitten, die teilweise schlechte Leitungsqualität zu entschuldigen. Dieses Urteil in Bremen, das wird also aller Voraussicht nach in die nächste Instanz gehen. Und je nachdem, wie das Verfahren ausgeht, stellt sich dann natürlich die Frage, wenn Fußballclubs für Polizeieinsätze zahlen müssen oder eben nicht, gilt das Gleiche dann auch für Motorradkursus, für Pegida-Aufmärsche, für Antifa-Demos, für Volksläufe? Horst Kläuser kommentiert.
Vielleicht sollte ich das vorweg sagen. Ich mag Bundesliga-Fußball, gehe aber selten ins Stadion. Zwei Gründe sind dafür ausschlaggebend. Die Eintrittskarten sind mir zu teuer und ich habe keine Lust auf Randale. Gut, dafür gibt's die Polizei, höre ich sie sagen. Und wer bezahlt die? Sie und ich. Von unseren Steuern. Wie oft gehen Sie denn eigentlich ins Stadion? Was simpel klingt, ist es natürlich nicht. Der Schutz des öffentlichen Raums ist eine Hoheitsaufgabe des Staats, ausgeführt von der Polizei. Die macht das gut und professionell. Vergessen wir mal für einen Moment, dass auch viele Bereitschaftspolizisten am Wochenende lieber mal zu Hause wären, anstatt weitere Überstunden anzuhäufen oder sich von betrunkenen Hooligans beschimpfen und mit Steinen bewerfen zu lassen. Witzig ist das schon lange nicht mehr rund um die Stadien und sportlich fair schon mal gar nicht. Bravo also, wenn Bremen als erster Stadtstaat denen die Rechnung für Polizeieinsätze bei Hochrisikospielen präsentiert, die sie mit verursachen, den Vereinen respektive der Deutschen Fußballliga DFL. Aber hier wird's juristisch heikel. Denn die Vereine prügeln natürlich nicht und die Polizei beauftragen die Vereine auch nicht. Die weiß schon selbst, was zu schützen ist. Und trotzdem sollen meiner Meinung nach die DFL und die Vereine bezahlen. Warum? Weil sie verdammt viel Geld haben. Sie horten es und geben es für Einzelne aus, anstatt für Kosten der Gemeinschaft aufzukommen. Bundesligaspieler verdienen, naja, sie bekommen meist Millionengehälter. Die Ablösesummen, die die reichen Vereine springen lassen, nähern sich dem dreistelligen Millionenbereich. Luxushotels für Spieler, Sonderflüge und so weiter, dicke Werbeverträge kommen noch hinzu. Kein Neid auf meiner Seite. Aber ahnen Sie, woher das Vereinsgeld stammt? Es sind unsere Rundfunkbeiträge und Sky-Abos, Fanartikel und Eintrittskarten und. Haben die Bürger also schon bezahlt. Okay, es gibt also auch noch die normale Steuerschuld der Vereine und es gibt eine gesellschaftliche Verantwortung. Ihr FCs und Borussias, BVs und SVs, beteiligt euch an den Kosten für die Polizei. Es macht euch nicht arm, aber es beweist, dass ihr teilhabt an Gemeinschaftsaufwendungen. Und noch eins. Wer argumentiert, dass dann auch Karnevalisten für ihre Umzüge und Bürgerinitiativen für ihre Demos die Polizei bezahlen sollten, irrt. Denn die verdienen überhaupt kein Geld mit ihren Veranstaltungen. Im Gegenteil.
Polizeieinsätze bei Fußballspielen und wer die Kosten dafür tragen soll. Horst Kloiser kommentierte im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Anis Amri, der Attentäter vom Berliner Weihnachtsmarkt, hätte möglicherweise vor dem Anschlag festgenommen werden können. Das Landeskriminalamt Berlin soll aber Ermittlungsergebnisse zurückgehalten haben. Die Landesregierung Berlin hat deshalb Strafanzeige gegen LKA-Mitarbeiter gestellt. Aus Berlin berichtet Christoph Reinhardt.
Schon Anfang November lagen der Berliner Polizei genügend Beweise vor, um Amri wegen Drogenhandels zu verhaften, sagte Berlins Innensenator Geisel. Wäre Amri tatsächlich in Haft gewesen, hätte er den Anschlag am 19. Dezember nicht verüben können. Erst am Dienstag sei der entsprechende Bericht entdeckt worden, sagte Geisel bei einer improvisierten Pressekonferenz.
Nach Ansicht von Experten hätten diese Erkenntnisse ausgereicht, um bei der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl zu erwirken. Es gibt daneben ein weiteres Dokument des LKA Berlin, am 17. Januar 2017 erstellt wurde und das aber offensichtlich auf den 1. November 2016 zurückdatiert wurde. In diesem Dokument wird aber nicht mehr von gewerbsmäßigen, bandenmäßigen Handel mit Betäubungsmitteln gesprochen, sondern nur noch von Kleinsthandeln mit Betäubungsmitteln.
Offensichtlich, um die frühere Einschätzung zu vertuschen. Gegen die beteiligten Mitarbeiter beim Landeskriminalamt wurde Anzeige erstattet. Der Vorwurf, Strafvereitlung im Amt und Falschbeurkundung. Die Behörden hatten den polizeibekannten Gefährder Amri vor der Tat lange Zeit observiert und sein Telefon abgehört. Bisher hatten die Ermittler immer vorgebracht, dass es keine ausreichenden Gründe für eine Verhaftung gegeben habe. Dies stelle sich jetzt anders dar, sagte Innensenator Geisel. Über die Gründe der Beteiligten könne man nur spekulieren. Die Telefonüberwachung sei darauf ausgerichtet gewesen, islamistische Gefährder zu finden, nicht Drogenhändler.
Und das Ergebnis dieser TKÜ in dieser Auswertung dann festgestellt wurde, ach, der hat ja mit Drogen gehandelt, aber das ist nicht unser Fall. Und dann daraus die Schlussfolgerung gezogen wurde, also für uns nicht relevant, lassen wir erst mal liegen.
Gegen wie viele und welche Mitarbeiter des Landeskriminalamtes Disziplinarverfahren und Strafanzeigen laufen, wollte Geisel nicht sagen. Nun müssten die genauen Umstände ermittelt werden. Der Senat hatte vor einem Monat als unabhängigen Sonderermittler den langjährigen Bundesanwalt Bruno Joost eingesetzt. Am Dienstag habe Joost die Dokumente zur Kenntnis genommen und den Senator informiert. Trotz des schwerwiegenden Verdachts stellte sich Geisel hinter die Berliner Polizei. Er habe einen sehr guten Eindruck von der Behörde. Die schließt aber nicht aus, dass es bei 17.000 Mitarbeitern zu Fehlverhalten oder strafbaren Handlungen kommen könne.
Altena ist eine Kleinstadt im Sauerland, die beständig Einwohner verliert. Das klingt erstmal mäßig attraktiv. Altena hat aber dennoch Schlagzeilen gemacht, besonders als 2015 viele Flüchtlinge nach Deutschland einreisten und die Kommunen wegen der Neuankömmlinge geächtzt haben. Da hat Altena angeboten, mehr Flüchtlinge aufzunehmen, als ihr zugewiesen wurden. Und die Stadt hat sie nicht nur aufgenommen, sondern sie hat auch ein Netzwerk an Unterstützern, die helfen, viele ehrenamtlich. Dafür hat Altena heute den erstmals vergebenen nationalen Integrationspreis bekommen von Bundeskanzlerin Angela Merkel höchstpersönlich. Katrin Brandt berichtet.
Wenn ein Preis zum ersten Mal verliehen wird, dann darf nichts schiefgehen. Und so hat sich die Kanzlerin gut informiert. Der erste nationale Integrationspreis geht an Altena.
Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Da, wo ich herkomme, hätte es gut auch Altena heißen können, aber ich habe mir schon gedacht, dass es im Märkischen Kreis ein bisschen anders ist.
Altena, die Kleinstadt im Sauerland also, gewinnt als erstes den mit 10.000 Euro dotierten Integrationspreis, den Merkels Ministerrunde voriges Jahr ins Leben gerufen hatte.
Wir zeigen damit auf Bundesebene, dass wir es zu schätzen wissen, wie viele Kommunen, Organisationen, Initiativen oder Einzelpersonen Erstaunliches, Herausragendes leisten, damit Zuwanderer bei uns Fuß fassen können.
33 Vorschläge wurden von der fünfköpfigen Jury ausgewertet. Für die Stadt Altena sprach am Ende, dass ihr Umgang mit den Migranten nachhaltig, wirksam und übertragbar sei. So formulierte es Frank-Jürgen Weise, der frühere Chef der Bundesagentur für Arbeit und Juryleiter.
Es ist offen gesagt gar nicht innovativ. Es ist einfach gute Arbeit. Und das freut mich natürlich wieder besonders. Herzlichen Glückwunsch.
Vom Flüchtling zum Altenaer Mitbürger heißt das Leitbild, unter dem die Stadt hunderte Menschen aufgenommen hat, mehr als sie eigentlich müsste. Bürgermeister Andreas Holstein, ein CDU-Mann, gehört klar zur Wir-schaffen-das-Fraktion, die Angela Merkels Flüchtlingspolitik unterstützt.
Ich glaube, ich spreche für viele in der Zivilgesellschaft, wenn ich sage, Frau Bundeskanzlerin, Ihnen und auch Ihren Kabinettsmitgliedern große Hochachtung davor, dass Sie sich nicht haben ermutigen lassen. Es waren ja nicht alle mit der Entscheidung einverstanden. Ich glaube, wir kriegen Deutschland in eine gute Zukunft geführt und die ist bunt, die ist nicht ohne Werte.
Diese Werte werden offenbar von vielen Menschen in Altena geteilt. Sie sorgen dafür, dass Ankommende nicht im Heim, sondern in Wohnungen untergebracht werden. Sie bringen ihnen die deutsche Sprache bei und sie kümmern sich eng um die Menschen. Esther Schafranski zum Beispiel hat Familien bei Behördengängen und im Alltag begleitet.
Und dann weiß man so simple Dinge nicht, wie wo ist hier der Wäscheboden, wie funktioniert Mülltrennung. Also es gab 1000 Kleinigkeiten, sich zu orientieren in der Stadt und da haben wir einfach geholfen.
Angela Merkel hat das Engagement der Altenaer jedenfalls erkennbar beeindruckt. Die Bundesregierung könne immer nur Regelungen und Gesetze machen, die müssten aber mit Leben erfüllt werden.
Wir sind davon überzeugt, dass Integration dort am besten gelingt, wo Menschen sich gegenseitig aufeinander einlassen.
Glaubt die Kanzlerin und lobt vor allem die unglaubliche Arbeit der Ehrenamtlichen.
Sie erweisen die Ehrenamtlichen unserem Land damit einen ganz besonderen Dienst und deshalb herzlicher Dank.
Die Stadt Altena hat den nationalen Integrationspreis bekommen, Katrin Brandt berichtete. Und wir kommen zum Fußball, denn es ist noch ein Monat, dann startet der FIFA Confed Cup in Russland. Das ist ja so eine Art Generalprobe für die Fußball-Weltmeisterschaft im nächsten Jahr. Am 17. Juni wird das erste Spiel angepfiffen und heute hat Nationaltrainer Joachim Löw bekannt gegeben, wer in der deutschen Elf mitspielen wird. Und er hat Experten und Fans durchaus überrascht, weiß Tim Brockmeier.
Man könnte den Titel auch ändern, von Confed Cup zu Löws Experimentierturnier. Denn der Bundestrainer geht mit einem Kader, der durchaus überrascht, in die WM-Generalprobe in Russland.
Ich glaube, dieser Sommer ist jetzt ein Sommer der besonderen Herausforderungen.
Weil Löw viel in Rechnung tragen muss, den Stars wie Neuer, Hummels, Boateng oder Kroos einen dringend benötigten Erholungsurlaub zugestehen, sie entsprechend nicht zu nominieren. Dem U21-Trainer Stefan Kunz für dessen Aufgabe, die zeitgleich stattfindende U21-WM nicht allzu viele Perspektivspiele wegzunehmen und trotzdem die WM 2018 und die Vorbereitung darauf nicht aus den Augen zu verlieren.
Also die Confed Cup ist jetzt für uns irgendwie so eine Zwischenstation auf dem Weg zu dieser Mission und vielleicht ein gutes Warm-up.
Und deswegen nennt der Bundestrainer die jetzt nominierte 23-Mann starke Mannschaft schlichtweg
Perspektivkader,
weil die jetzt Nominierten Erfahrung sammeln sollen für spätere Aufgaben. 7 Neulinge sind dabei, wie Sandro Wagner, Lars Stindl oder auch Diego Demme. Einige wenige Bekannte wie Joshua Kimmich, Jonas Hector oder Julian Draxler. Draxler. Marco Reus wird nicht dabei sein beim Confed Cup. Auch ihm gönnt Löw eine Sommerpause und eine dann komplette Saisonvorbereitung beim BVB. Denn spätestens 2018 braucht der Bundestrainer seine Stars in Topform. Denn die WM, so Löw, steht über allem. Da wird es dann keine Experimente mehr geben.
Das war ein Beitrag von Tim Brockmeier und das war auch das Echo des Tages. Danke fürs Zuhören und einen schönen Abend, sagt Beate Hinrichs.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.